Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Es rumort seit ziemlich genau einer Woche am US-Bankenmarkt. Die Gründe sind wohl zum Teil hausgemacht, zum Teil den steigenden Zinsen in den USA und der Eurozone geschuldet. In den USA beginnt jetzt die politische Aufarbeitung dieser Krise. Und wir hören heute, was die Zinswende für Auswirkungen auf den Immobiliensektor in Deutschland hat. Außerdem nehmen wir die gestern vorgestellte Antwort der Europäischen Kommission auf das amerikanische Industrieförderprogramm namens Inflation Reduction Act zum Anlass, einmal zu hören, was denn Länder des globalen Südens von diesem neuen Subventionswettlauf der großen Industriestaaten halten. Beginnen wollen wir aber mit den Entwicklungen am Bankenmarkt. Fingerpointing heißt der englische Begriff für die Suche nach dem Schuldigen. Und dieses Fingerpointing ist aktuell in den USA im Gange. Der Vorwurf, der aktuell im Raum steht, betrifft die Entscheidung der US-Regierung, alle Einlagen der beiden pleitegegangenen Banken zu garantieren. Also nicht nur diejenigen bis 250.000 US-Dollar. Ob das eventuell zur Folge haben könnte, dass reiche Kunden jetzt ihr Geld von sehr kleinen Banken abziehen und zu eher großen, systemrelevanten Banken bringen, wollte ein Senator gestern von Finanzministerin Yellen im Finanzausschuss wissen.
That's certainly not something that we're encouraging.
That is happening right now.
That is happening because depositors are concerned about the bank failures that have happened and whether or not other banks could also fail.
It's happening because you're fully insured no matter what the amount is. If you're in a big bank, you're not fully insured if you're in a community bank.
Finanzministerin Yellen betont also, es sei nicht die Absicht der US-Regierung, dass alle Kunden ihr Geld jetzt bei großen Banken parken. Der Senator aus Oklahoma entgegnet, dass das aktuell aber schon passiere. Zu dieser Debatte kam gestern die Nachricht, dass eine weitere US-Bank in Schieflage geraten war, nämlich die Regionalbank First Republic. Katharina Wilhelm fasst für uns die aktuellen Entwicklungen zusammen.
Nach der Pleite der Silicon Valley Bank ist auch die Regionalbank First Republic aus San Francisco in Schieflage geraten. Ähnlich wie bei der Silicon Valley Bank hatten Kunden Geld im großen Stil abgezogen. Die Aktie der Bank hatte deswegen seit Mitte vergangener Woche deutlich an Wert verloren. 11 große US-Banken wollen nun beispringen und die Bank unterstützen mit unversicherten Einlagen im Umfang von 30 Milliarden US-Dollar. Beteiligen wollen sich Geldhäuser wie die Citibank, JP Morgan Chase, Goldman Sachs und die Bank of America. In einer gemeinsamen Mitteilung der Geldhäuser hieß es, die Maßnahme spiegele das Vertrauen Amerikas größter Banken in First Republic und in Banken jeder Größe sowie das Bankensystem des Landes im Ganzen wider. Nach der Pleite der auf Tech-Unternehmen und Start-ups spezialisierten Silicon Valley Bank ist die Sorge in der US-Finanzwelt vor dem Bankrott weiterer Geldhäuser groß. Es war die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise von 2008.
Katharina Wilhelm. Und nicht nur in den USA sind Regulatoren alarmiert, sondern auch in Europa. Hier kam heute das Bankenaufsichtsgremium der Europäischen Zentralbank zusammen und befand, die Stabilität der Banken in der Eurozone ist nach den jüngsten Turbulenzen nicht beeinträchtigt. Die EZB ist ja aber nicht nur für die Bankenaufsicht zuständig, sondern auch für den Leitzins in der Eurozone. Und der steigt seit Monaten Stück für Stück und macht so genau diejenigen Geschäfte teurer, bei denen große Kredite im Spiel sind. Und dazu gehört der Immobiliensektor. Obwohl in Deutschland hunderttausende Wohnungen pro Jahr zusätzlich gebaut werden müssten, bremsen die steigenden Zinsen aktuell den Neubau aus. Übereinstürzende Neubauzahlen, Bianca von der Au.
Die Immobilienpreise kannten in Deutschland über Jahre nur den Weg nach oben. Seit der Finanzkrise 2008 stiegen vor allem in Deutschland die Immobilienbewertungen in Ballungsräumen. Deutsche Immobilien galten damals im Vergleich zu Ländern wie den USA, wo die Blase platzte, als sicher und solide finanziert, auch wegen einer deutlich höheren Eigenkapitalquote. Durch die niedrigen Zinsen nach der Finanzkrise 2008 konnten sich plötzlich sehr viel mehr Menschen auch in Deutschland ein Eigenheim leisten. Aber auch Anleger aus der ganzen Welt kauften deutsche Immobilien, was dazu geführt habe, dass die Bewertungen immer weiter nach oben gegangen seien, erklärt Jochen Stanzel, Analyst beim britischen Finanzdienstleister CMC Markets.
Jetzt ist es so, dass es eben diese ruckartige Anpassung gegeben hat in den Zinsen, dem ein ruckartiger Anstieg quasi bei der Inflation vorangegangen ist. Und jetzt sind neue Finanzierungen kaum mehr erschwinglich, weil es einfach der Zinsdienst quasi innerhalb des Hypothekenkredites, wo ja auch noch getilgt werden muss, so teuer geworden ist.
Das bekommen auch die großen Wohnungsbaugesellschaften zu spüren. Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, für 2023 sämtliche Neubauprojekte zu stoppen. Immobilienökonomieprofessor Günther Vornholz von der Bochumer EBZ Business School.
Derzeit ist das Baugeschäft von zwei Seiten unter Druck. Das eine sind halt die steigenden Baukosten. Wir haben in den letzten Jahren 25% steigende Baukosten. Und wir haben halt dann noch die Zinsen, die so massiv angestiegen sind. Beides belastet natürlich dann die Baukosten insgesamt, sodass mehr Miete gefordert werden muss. Und das kann halt vielfach nicht am Markt realisiert werden.
Der Bochumer Immobilienkonzern Vonovia hatte im vergangenen Jahr seinen Gewinn zwar noch deutlich gesteigert, vor allem wegen der Übernahme der Deutschen Wohnen, aber auch wegen höherer Mieteinnahmen. Doch erwartet der Konzern für dieses Jahr einen Gewinnrückgang, wenn auch Unternehmenschef Buch von einer stabilen Entwicklung spricht. Anteilseigner von Vonovia müssen sich in diesem Jahr mit einer Dividende von 85 Cent je Aktie zufrieden geben, eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr. Und sehr sinnvoll aus Sicht von Analyst Stanzel von CMC Markets.
Eine Dividende ist eine Beteiligung am unternehmerischen Risiko und Erfolg. Und wenn das unternehmerische Erfolg ausbleibt, wie es jetzt doch zu erwarten ist für die nächste Zeit, dann ist es eine vernünftige Maßnahme, die Dividende zu kappen.
An der Börse kommt das aber nicht so gut an. Die Vonovia-Aktie verliert zeitweise 1,7%. Der Aktienkurs hat im Zeitraum von einem Jahr schon mehr als 60% eingebüßt. Es bleiben nach Angaben des Vonovia-Chefs herausfordernde Zeiten. Der Bedarf an neuen Wohnungen steige weiter, trotz der gestiegenen Kosten.
Bianca von der Au. Und wir bleiben im Bankensektor. Heute haben die Deutsche Bank und ihre Fondtochter DWS ihre Geschäftsberichte vorgelegt. Darin finden sich auch Angaben zur Vergütung und den Bonuszahlungen des Managements. Jetzt haben sich Analysten von Greenpeace einmal angeschaut, wie diese Vergütungsberichte aufgebaut sind und was darin zu finden ist. Michael hat berichtet.
Man muss im Nachhinein schon feststellen, dass es eine Zeit lang überschwängliches Marketing bei dem Thema Nachhaltigkeit gab. Dieser Satz stammt von einem, der es wissen muss, nämlich dem Chef der DWS, Stefan Hoops. Hintergrund der Äußerung im vergangenen Dezember ist ein Greenwashing-Skandal bei der Fondtochter der Deutschen Bank. In dessen Verlauf hat der ehemalige Vorstand Asoka Wörmann seinen Posten im vergangenen Jahr räumen müssen. Greenwashing mit System, das wirft Greenpeace der DWS nun für die vergangenen Jahre vor. Demzufolge habe das Bonussystem die Grünwäscherei begünstigt.
In der Vergangenheit war das so, also da sprechen wir im Jahre 2020, dass eben ein Nachhaltigkeitsziel für den Chef der DWS es eben war, das Volumen an nachhaltigen Fonds hochzufahren, wobei durchaus erlaubt war, auch traditionelle Fonds einfach umzuetikettieren.
Sagt Greenpeace-Finanzexperte Maurizio Vargas. So gibt es laut Geschäfts- und Vergütungsberichten von 2019 auf 2020 einen Sprung, in dem Anlagen mit dem Stempel ESG im Portfolio der DWS sprunghaft angestiegen sind, nämlich um über ein Drittel. ESG steht für die Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Für diesen Zeitraum schreibt die DWS im Vorfeld der Hauptversammlung an ihre Aktionärinnen und Aktionäre, dass der Anteil von ESG-Zielen mindestens 20% der gesamten individuellen Boni der Geschäftsführer ausmache. Im Jahr 2021 hat die DWS dann eine Kehrtwende vollzogen. Aus Sicht von Greenpeace-Analyst Maurizio Vargas allerdings nicht zum Guten.
Wurde der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben? Weil jetzt ist es so, dass der Bonus in die Höhe geht, wenn beispielsweise die eigene Belegschaft zum Müllsammeln loszieht. Also, dass die Nachhaltigkeitsziele eigentlich weitestgehend wirkungslos und absurd sind.
Im Frühjahr 2021 bereits kam es zum Skandal bei der DWS, als die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Fondsgesellschaft nach kurzer Amtszeit gefeuert wurde. Sie warf dem Unternehmen vor, sich weitaus grüner zu präsentieren, als es tatsächlich der Fall ist. Inzwischen ermitteln amerikanische Behörden und die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes, dass die DWS Fonds in ihren Verkaufsprospekten nachhaltiger dargestellt habe, als sie sind. Die Vorwürfe von Greenpeace jedenfalls weist die DWS zurück. DWS-Sprecher Sebastian Krämer-Bach.
Die Recherche ist verzerrend und basiert auf einer selektiven und damit falschen Interpretation unseres Vergütungssystems.
Das Vergütungssystem sei langfristig orientiert und enthalte auch ESG-Ziele. Die absolute Höhe der als nachhaltig ausgewiesenen verwalteten Vermögen bei der DWS spiele aber weder 2020 noch heute eine relevante Rolle bei der Vergütung der Geschäftsführung. Die Höhe der Vergütung sei zudem angemessen. Auch das bezweifelt Greenpeace. So liegt das Gehalt des DWS-Chefs Stefan Hoops nach heute veröffentlichtem Vergütungsbericht 2022 für ein halbes Jahr bei insgesamt fast 3,8 Millionen Euro. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung 2021 hatten die einflussreichen Berater von Glass Lewis die Bezahlung des DWS-Chefs als exzessiv kritisiert und Aktionärinnen und Aktionären empfohlen, sie abzulehnen.
Micha Erhardt. Und wir wechseln von Frankfurt nach Berlin. Eigentlich hatte der Bundestag schon letztes Jahr ein Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen. Doch weil das geplante Gesetz teils auch die Länder betroffen hat, war die Zustimmung des Bundesrats notwendig. Und dort haben sich dann unionsgeführte Länder quergestellt und blockierten das Gesetz. Heute kam jetzt ein neuer Gesetzesvorschlag in den Bundestag. Jana Adu fasst für uns zusammen.
Hinweisgeber leisten wertvolle Beiträge, um Missstände und Gesetzesverstöße in Behörden und Unternehmen aufzudecken,
betont der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stefan Thomé. Und daher unternimmt die Ampelkoalition einen zweiten Versuch, das sogenannte Whistleblower-Gesetz durchzubringen. Das Ziel ist dabei unverändert. Hinweisgeber sollen Rechts- und Regelverstöße in Unternehmen und Behörden melden können und gleichzeitig geschützt werden von Repressalien wie Drohungen oder Kündigungen. Nachdem ein erster Gesetzesentwurf im Februar vom Bundesrat abgelehnt worden war, hat die Ampelkoalition das Gesetz zum Schutz für Hinweisgeber jetzt gesplittet, erklärt Stefan Thomé.
Im ersten Teil bringen wir noch einmal genau die sinnvollen Regelungen hier auf den Tisch des Hauses zur Abstimmung, damit Hinweisgeber, aber auch Unternehmen Rechtssicherheit und Praxistauglichkeit erhalten. Und im zweiten Teil stellen wir der Union allein eine einzige Frage. Soll denn das, dass wir Verfassungstreue, Rechtskonformität, Regeltreue einfordern, nur auf Bundesebene gelten oder auch auf Landesebene? Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Union auf diese Frage antworten wird.
Es waren die unionsgeführten Länder, die den ersten Gesetzesentwurf im Bundesrat abgelehnt hatten. Von ihnen hieß es, notwendig sei ein besserer Schutz von Hinweisgebern, aber das Gesetz schieße über das Ziel hinaus. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen würden finanziell und mit neuer Bürokratie belastet. Mit dem Splitting des Gesetzes würde die Ampel, Zitat, tricksen, so die Union.
Sie machen diese Trennung jetzt, weil Sie nicht mit dem Bundesrat zu diesem Thema ins Gespräch kommen wollen. Und das ist jedenfalls kein wertschätzender Umgang mit dem Föderalismus in unserem Land.
Der hessische Justizminister Roman Possek von der CDU betonte zudem, der Bundesrat wäre kompromissbereit, die Ampel jedoch nicht.
Es muss aber auch darum gehen, dass unsere Unternehmen in unsicheren Zeiten nicht zusätzlichen Belastungen ausgesetzt werden. Und da haben Sie, Herr Thomé, ein paar entscheidende Punkte des Gesetzes nicht genannt, nämlich die äußeren Meldekanäle und erhebliche Aufwände, die für die Unternehmen, vor allen Dingen die mittelständischen Unternehmen, zusätzlich entstehen.
Nach dem Gesetz müssen Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden eine interne Meldestelle einrichten. Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitenden können dabei Meldestellen gemeinsam aufbauen. Als externe Meldestelle soll in erster Linie das Bundesamt für Justiz zur Verfügung stehen. Sebastian Fiedler von der SPD verwies bei der Kritik von Possek darauf, dass dies bereits in der entsprechenden EU-Richtlinie enthalten sei und daher umgesetzt werden müsse. Dies griff auch Koalitionskollege Till Steffen von den Grünen auf. Bereits seit Ende 2021 hätte diese EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden müssen.
Wir sind in einem gewissen Zeitdruck, weil tatsächlich die Klage der EU-Kommission ja schon beim Gericht eingegangen ist. Das kostet uns also schon echtes Geld, dass wir noch nicht fertig geworden sind.
Auch aus anderen Teilen der Opposition kam Kritik. So verwies die linken Politikerin Clara Bünger auf eine große Lücke im Gesetzesentwurf.
Dass Geheimdienste komplett vom Anwendungsbereich ausgenommen werden und Behörden Hinweisen nicht nachgehen, indem sie sie kurzerhand als Verschlusssache einstufen.
Die linken Abgeordnete Clara Bünger war das in einem Beitrag von Jana Adu. Inflation Reduction Act, so heißt das milliardenschwere Subventionspaket, mit dem die US-Regierung grüne Industrien ins Land holen möchte. Die Europäische Kommission hatte gestern jetzt ihre eigene Antwort auf diesen Inflation Reduction Act vorgestellt. Ein Wettlauf der Subventionen also, bei dem die grünen Investitionen am Ende gewinnen, könnte man denken. Aber gerade für Schwellen- und Entwicklungsländer werden diese Subventionspakete zum Problem. Und über dieses Problem habe ich mit dem Herausgeber der entwicklungspolitischen Zeitschrift Weltsichten, Bernd Ludermann, gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob das Subventionspaket für grüne Technologien uns jetzt eigentlich nicht froh stimmen sollte.
Was die USA betrifft, tut es das auch, weil das für die Klimapolitik oder die Versuche, Klimaschutz in den USA zu betreiben, natürlich ein dramatischer Fortschritt ist. Das schätzen jedenfalls die meisten Fachleute so ein. Das ist richtig. Das Problem aus der Sicht von Schwellen- und Entwicklungsländern ist, dass die USA einen Weg beschreiten aus innenpolitischen Gründen, der die Fortschritte im Klimaschutz verknüpft mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA und mit aktiver Industrieförderung, die sich unter anderem gegen China richtet. Man möchte Chinas Aufstieg zu einer technologischen und wirtschaftlichen Großmacht möglichst bremsen. Und das geht mit sehr hohen Subventionszahlungen einher, die nun wiederum für die europäische Industrie ein Problem sind, weil sie bedeuten, dass für die grüne Technik in den USA, die stark ausgebaut werden soll, also zum Beispiel Batterien und Elektroautos, dass dafür Vorschriften gemacht werden für heimische Produktionen. Also zum Beispiel werden Automobile verbilligt, aber nur aus der Produktion in der nordamerikanischen Freihandelszone, also USA, Kanada, Mexiko. Mhm. Und das bedeutet natürlich für die europäische entsprechende Autoindustrie, die dann auch solche Autos anbieten will, einen Wettbewerbsnachteil, weswegen die Europäische Union jetzt ebenfalls auf Subventionen setzt. Das können die Europäer sich leisten, das können auch die USA sich leisten, aber Schwellen- oder Entwicklungsländer, die Autos herstellen, wie zum Beispiel Brasilien oder Südafrika, die können das nicht.
Und jetzt reden wir ja oft über diese beiden Blöcke eben. Also in der Debatte geht es gefühlt sehr stark darum, was haben die USA gemacht, wie soll die EU jetzt antworten. Aber was heißt es denn für Länder des globalen Südens, jetzt in diesem Wettlauf der Subventionen zwischen diesen beiden Blöcken noch eine eigene Industriepolitik oder Wirtschaftspolitik zu führen?
Na, das Problem für viele Länder des globalen Südens ist, dass sie natürlich nicht über so große Haushalte und Finanzreserven verfügen und auch nicht über so gute Möglichkeiten, Kredite preisgünstig aufzunehmen oder Geld zu schaffen mithilfe ihrer Zentralbanken. Und das bedeutet, sie versuchen seit je schon, Industrieförderung mit anderen Mitteln zu betreiben. Zum Beispiel, indem sie Investitionen einwerben und dabei mit den Unternehmen verhandeln, dass sie einen gewissen Techniktransfer zulassen. Oder ein klassisches Mittel sind Zölle und erfordern also Vorschriften dafür, wie viel einheimische Produktionsanteile in Produkten drinstecken müssen. Die sind aber nach den Regeln der Welthandelsorganisation eigentlich nicht zulässig. Und Subventionen sind in gewisser Weise zulässig, aber die sind zu teuer.
Sind denn diese Subventionen tatsächlich mit aktuellen WTO-Regeln perfekt in Einklang zu bringen? Oder biegt man die Regeln da auch so ein Stück weit, weil man ein großer Machtblock ist und niemand was dagegen sagt?
Ja, das ist auch ein spezielles Problem, was Sie da ansprechen. Das weiß man nicht wirklich, wie vereinbar das mit den Regeln der Welthandelsorganisation ist. Aber seit langem, seit mindestens Donald Trump, haben die USA ja im Grunde genommen den wichtigsten Streitschlichtungsmechanismus in der USA, der das feststellen könnte, nämlich das Konfliktpanel in der WTO, blockiert, dadurch, dass sie einfach die Ernennung neuer Richter dafür nicht genehmigen. Und das bedeutet, die WTO ist eigentlich nicht mehr handlungsfähig. Und das wiederum ist auch ein Problem für Schwellen- und Entwicklungsländer, weil natürlich die Schwachen auf die multilateralen Regeln angewiesen sind und nicht die Starken.
Was würden Sie sich denn jetzt wünschen? Also, dass es auf Ebene der WTO da neue Initiativen gibt oder dass Länder aus der Europäischen Union auch mehr auf dem Schirm haben, sage ich mal, dass es eben auch Folgen hat für Länder des globalen Südens, wenn man hier so ein Subventionsprogramm auflegt?
Ja, zunächst mal das Letztere. Also man kann ja über viele diese Dinge diskutieren. Zum Beispiel ist es natürlich berechtigt, wenn die Europäische Union und auch die USA sagen, eine grüne Wende, bei der wir praktisch zu hohen Teilen von Zulieferungen in China abhängig sind, ist ein Problem. Das ist richtig. Nur bedeutet Versorgungssicherheit im Sinne von mehrere Quellen haben ja nicht unbedingt dasselbe wie zu Hause produzieren. Man könnte ja, sag mal, Solarzellen statt aus China auch aus Bolivien oder Südafrika einführen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was Sie angesprochen haben, das würde ich auch unterstützen. Schon länger haben wir ein Problem mit den WTO-Regeln in Bezug auf Umwelt. Das heißt, Die WTO-Regeln legen ja im Prinzip fest, dass man alle gleichartigen Produkte gleich behandeln muss und man auch nicht nach den ökologischen Herstellungsbedingungen und nach CO2-Fußabdruck differenzieren kann. Man sollte in der WTO Verhandlungen darüber aufnehmen, dieses Handelsregime anzupassen. Und das Dritte, was mir ganz wichtig ist, die Bundesregierung hat ja, wie andere Regierungen auch, sogenannte Klimapartnerschaften mit zum Beispiel Südafrika oder zuletzt Indonesien aufgelegt, in denen sie diesen Schwellenländern helfen will, zu grüner Technik überzugehen. Das werden die aber nicht tun, wenn sie gleichzeitig aufgrund der Subventionen in den Industrieländern dazu verleitet werden, die Produkte dafür ausschließlich im Norden einzukaufen, sondern das ist für die nur attraktiv, wenn sie eine eigene Produktion aufbauen können. Und das darf man nicht verhindern.
Das war Bernd Ludermann, Herausgeber des entwicklungspolitischen Magazins Weltsichten. Und nach diesem Blick auf globale Handelspolitik wechseln wir jetzt in den Vorgarten. Heute ging es nämlich vor dem Bundesgerichtshof um einen Wohnungseigentümer, der in seinem Garten einen Swimmingpool bauen wollte. Max Bauer zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs.
Gestritten wurde vor dem obersten deutschen Zivilgericht über den Bau eines Swimmingpools im Garten. Die streitenden Nachbarn wohnen in zwei Doppelhaushälften. Das Doppelhaus steht auf einem Grundstück, an dem die beiden Nachbarn Gemeinschaftseigentum haben. Ein Nachbar war gegen den Swimmingpool, für den schon eine Grube ausgehoben war, und hatte erfolgreich vor dem Amtsgericht und dem Landgericht Bremen geklagt. Beide Instanzen meinten, ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft, die die beiden Nachbarn bilden, fehle. Schon deshalb dürfe der eine Nachbar nicht einfach seinen Swimmingpool bauen. Ein solcher Beschlusszwang stehe seit 2020 ausdrücklich im Gesetz. Der Bundesgerichtshof hat das heute bestätigt. Bei einer Eigentümergemeinschaft sei für jede bauliche Veränderung, die nicht schon vorher ausgemacht wurde, ein extra Beschluss nötig. Die Idee dahinter ist, dass die Eigentümer immer über alle Baumaßnahmen informiert werden. Kommt ein Beschluss nicht zustande, darf nicht einfach drauf losgebaut werden. Der, der bauen will, muss notfalls klagen, damit die anderen Gemeinschaftseigentümer zustimmen.
Max Bauer. Und jetzt der Blick an die Börse mit Nicolas Busch-Schlüter. Ein Rettungsschirm großer US-Banken für die Regionalbank First Republic und die Entwarnung der EZB-Bankenaufsicht. Wie wurde das heute an der Börse aufgenommen?
Tja, anfangs gut. Da gingen die Kurse hier noch hoch, gerade auch die Bankentitel. Aber inzwischen hat sich das Blatt wirklich gewendet. Das liegt an zwei Nachrichten, vor allem eine aus der Schweiz. Da ist der Kurs von Credit Suisse wieder einmal um 10% gesunken, nachdem eine Ratingagentur aus Kanada das Rating von Credit Suisse gesenkt hat, wegen Fehltritten und Compliance-Verstößen der Bank. Die zweite Nachricht aus den USA geht in die Richtung, dass Anleger dort nicht glauben momentan, dass das 30 Milliarden Dollar Rettungspaket für die First Republic Bank ausreichen wird, um sie auf Dauer über Wasser zu halten. Und diese beiden Nachrichten zusammen drücken hier doch gewaltig auf die Stimmung, überlagern auch die Entwarnung der EZB. Die Angst vor einer Bankenkrise ist immer noch da auf dem Parkett. Und so ist auch der DAX wieder ins Minus abgerutscht, ziemlich kräftig sogar. Er steht momentan bei -1,3%, 14.766 Punkte.
Hat es auch Einfluss auf die Devisenmärkte?
Nein, der Euro legt sogar gegen den Trend zu, diesmal auf 1,0657 $.
Und was tut sich bei den Staatsanleihen und beim Gold?
Nun, die Umlaufrendite sinkt von 2,29% gestern auf 2,26% heute. Und die Feinunze Gold wird mit 1.958 Dollar gehandelt. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber gestern.
Und schauen wir nochmal auf Einzelwerte. Der größte deutsche Vermieter, Vonovia, hat ja heute neue Zahlen vorgelegt. Und auch dort macht sich die Zinswende bemerkbar.
Genau. Vonovia hat zwar vergangenes Jahr gute Geschäfte gemacht, aber auch durch die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen und durch hohe Mieteinnahmen. Aber im laufenden Jahr trüben sich die Aussichten deutlich ein. Großes Problem sind neben den Hypothekenzinsen auch die hohen Baukosten. Deshalb erwartet Vonovia weniger Gewinn und halbiert die Dividende für seine Aktionäre. Die Vonovia-Aktie gibt daraufhin 2,5% ab. Das ist zeitweilig der niedrigste Stand gewesen seit 2014.
Und bergab ging es für die VW-Aktie auch. Was war da der Grund?
Auch VW hat letztes Jahr eigentlich gute Geschäfte gemacht, die Absätze gesteigert. Aber der Nachschub mit Batterien für E-Autos ist kompliziert und teuer wegen den dafür nötigen Rohstoffen. Deshalb will VW jetzt in Rohstoffminen investieren. Eine Idee, die bei Anlegern offenbar nicht so gut ankommt. VW-Papiere verlieren heute fast 2%.
Vielen Dank, Nicolas Busch-Schlüter an der Börse in Frankfurt. Und das war's für heute mit Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen. Fürs Zuhören dankt Markus Wolf.